ich bin Vic.
Und ich bin Toni.
Und gemeinsam fragen wir Deutschland:
Was willst du eigentlich? Hallo ihr Lieben, hier ist Toni. Ich moderiere jetzt mal ganz kurz alleine an ohne Vic. Und zwar, weil ich letzten Monat Verena Pauster interviewen durfte. Sie ist deutsche Unternehmerin, Gründerin und Autorin. Sie hat auch im letzten Jahr ihr sehr erfolgreiches Buch Das neue Land rausgebracht, was ich lesen durfte. Und darüber haben wir auch gesprochen in unserem Interview. Ich würde sagen, hört doch mal gerne rein. Und falls ihr danach noch Fragen an Verena habt, dann schreibt uns die gerne.
Also ich sitze hier heute mit, also nicht hier, sondern online im Zoom-Gespräch hier heute mit Verena Pauster, die mit mir jetzt ein bisschen sprechen wird über das neue Land. So heißt ihr Buch, aber vielleicht auch ihre Ideen und wie sie Deutschland oder sich ein neues Land erträumt. Das muss ja gar nicht Deutschland sein. Verena, wie bist du in die Politik gekommen? Das hast du in deinem Buch schon ein bisschen beschrieben, dass als du jung warst, du mal bei so einer Initiative quasi mit da warst und dann aber irgendwann doch keinen Bock mehr hattest, weil das wieder zu langsam war.
Genau, also in die Politik bin ich ja nie gekommen, weil ich weder Mitglied einer Partei bin, noch irgendwo ein politisches Amt habe. Aber Politik interessiert war ich halt schon immer. Das liegt zum einen daran, dass meine Familie ein bisschen vorbelastet ist. Also mein Urgroßvater und mein Onkel Bundespräsidenten waren. Bei meinem Urgroßvater habe ich das leider nicht miterlebt. Der ist ein paar Monate vor meiner Geburt gestorben. Aber bei meinem Onkel Johannes Rau habe ich das natürlich sehr aktiv miterlebt, weil der von Minute 1, als ich auf der Welt an war der Ministerpräsident und dann später wurde er Bundespräsident. Und ich war selber immer schon total politisch interessiert und aktiv, habe, wie gesagt, Anfang 20 an so einer Initiative teilgenommen, die hieß Bürgerkonvent, Deutschland ist besser als jetzt und sollte im Prinzip so eine Initiative aus der Zivilgesellschaft sein, wie können wir konkrete Lösungen Richtung Politik formulieren, um gemeinsam besser zu werden. Und da habe ich sozusagen erstmalig da Blut geleckt und dann habe ich einfach über die Jahre ja, mich immer sehr stark damit auseinandergesetzt, was wären die großen Weichenstellungen, die wir machen müssen, welche Partei arbeitet daran, welche nicht, wie kann man die zusammenbringen. Also ich habe mich eher immer als Brückenbauerin als jetzt als Aktivistin, die gegen die Politik schießt, verstanden.
Cool. Hattest du trotzdem in deiner Jugend viele Fragen, wie sowas alles funktioniert, oder würdest du sagen, du weißt es, also du wusstest irgendwie, wusstest du das immer?
Nee,
oder
es gab total Aufholbedarf. Also ich war zwar nah dran im Sinne von, was macht so ein Ministerpräsident und wo fährt der hin und was ist da seine Aufgabe und so, aber dieses, wer wählt wen, was sind diese ganzen Termini wie Kultusministerkonferenz, Ausschüsse, was entscheiden die Kommunen, was entscheidet das Land, was der Bund, was ist eigentlich Föderalismus im politischen Sinne genau, das haben wir ein bisschen irgendwie mal im GEWI, also Gemeinschaftskunde oder Sachkundeunterricht oder so behandelt, aber das fand ich immer wahnsinnig kompliziert und nicht besonders schlau erklärt, auch so Überhangmandate und was es da nicht alles gibt.
Okay, also das beruhigt mich auf jeden Fall, dass jemand, der vielleicht mehr in der Politik oder Politik näher aufgewachsen ist als ich, das auch da auch Aufholbedarf hatte.
Keine Sorge, ja.
Und dann, was ich ja eben schon mal quasi auch ein bisschen nachgefragt hatte, schreibst du auch in dem Buch, du hattest deinen ersten Job und dann warst du bei diesem Konvent und du sagst, mir ging das alles nicht schnell genug. Ich hatte das Gefühl, die Menschen und gerade auch die Politik waren viel zu träge, das alte Land wieder aufzubauen. Hast du heute immer noch das Gefühl, es dauert alles zu lange?
Ja, ganz klar, weil wir brauchen so unfassbar lange von der Erkenntnisebene, bis dann was passiert. Da kann man konkrete Beispiele, Digitalpakt, haben wir 2017 angefangen drüber zu reden, dann mussten wir uns erstmal 3 Jahre einigen, ob Bund und Länder das irgendwie miteinander hinkriegen, den ins Leben zu rufen, dann stand er noch nicht im Bundeshaushalt, dann musste er da noch rein, dann war er finally da, das Grundgesetz wurde noch geändert, also alles hochdramatisch und bis jetzt sind 1,5 Jahre später irgendwie nur 10% abgerufen, weil wir uns wieder Förderrichtlinien überlegt haben, die so föderal und so kompliziert und so mehrstufig sind, dass es eben einfach hakt. Und das macht natürlich einen unternehmerisch geprägten wie mich, Menschen wie mich etwas nervös, weil ich denke, Mensch, da hätten wir doch schon viel weiter sein können. Gleiche beim Klimaschutz, das Gleiche bei Diversity. Jahr um Jahr verbringen wir unsere Zeit damit, Studien zu lesen, wo das immer Gleiche drinsteht, nämlich, dass es nicht nach vorne geht, statt mal zu sagen, welche Maßnahmen ergreifen wir jetzt einfach mal. Also ich befürchte, da bin ich immer noch ähnlich kritisch wie damals, als das Zitat sozusagen kam.
Voll interessant. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung, also mir persönlich, weil ich denke, gut, dieses, man wird nicht erwachsener und irgendwann sagt man, ah ja, das wird schon irgendwie, sondern Leute, die das wirklich sozusagen den Ansporn haben und genervt sind von der Trägheit oder was auch immer, die, da bleibt er auch. Dann habe ich noch eine Frage zur Politik. Du hast ja eben schon gesagt, du bist kein Mitglied einer Partei. Dein Urgroßvater, das schreibst du ja auch in deinem Buch, das hast du ja eben auch gesagt, der war ja auch Bundespräsident, der war Mitglied in 5 Parteien.
Nicht schlecht eigentlich, oder?
Ja.
Genau, also erstmal ja, 5 Parteien, das würdest du heute gar nicht mehr hinkriegen vom Spektrum, dass du zwischen 5 Parteien wechselst und nicht als totaler Opportunist wahrgenommen wirst. Man muss fairerweise sagen, die 5 Parteien ist ein bisschen überspitzt, weil dann zum Teil auch die eine in der anderen aufgegangen ist. Und
klar.
So, aber zumindest ist er mal von der CDU zur SPD gewechselt. Auch das wäre ja heute eine Schlagzeile wert und nicht nur eine. Wie ich mir das erkläre, weil ich ihn ja, wie gesagt, nur auch aus Erzählungen, Geschichtsbüchern und so kenne, ist, dass gerade um die Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich sehr stark auch darum gerungen wurde, wie bauen wir dieses Land jetzt wieder auf? Was sind neue Strukturen, die wir überhaupt schaffen müssen? Wie ist der Zuschnitt der Ministerien? Wie haben wir für die jungen Menschen auch wieder ein Zukunftsversprechen? Wie gehen wir mit den gesellschaftlichen Strukturen um, dass viele Männer natürlich gerade auch im Krieg gefallen sind, dass es viele Witwen gab, dass es viel Armut gab. Also da waren so viele Themen und meine Interpretation ist, dass man damals noch näher am tatsächlichen Machen, Inhalt und der Gestaltung war und heute sehr stark verwaltet. Und vor allen Dingen natürlich den Wohlstand, den wir uns in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass er da einfach immer gemerkt hat, ich muss da ansetzen und weitermachen, wo ich am meisten bewegen kann. Und das haben wir vielleicht heute nicht mehr, diesen Blick, sondern heute haben wir eher den Blick, ich muss da bleiben, wo ich ja die meiste Macht habe.
Was du jetzt gerade gesagt hast mit diesem mehr Verwalten, das erinnert mich total an diese Debatten, die jetzt die letzten 2 Jahre gefühlt, gab es einige Parteien, die immer nur über so, wer ist jetzt an der Spitze? Jetzt müssen wir einen neuen Vorstand suchen. Jetzt gerade dieses Laschet-Söder sozusagen Geschichte, die jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme letzte Woche passiert ist. Hast du auch immer noch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht ein Grund, warum das alles so lange dauert, in Anführungszeiten, dieses Personalpolitik ist? Oder?
Also ich glaube, man kann das jetzt gerade ja wunderbar sehen, wie bei der CDU es eben sehr, sehr stark um Posten, Menschen und Machtfragen ging. Und das erstmal für Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen für junge Menschen völlig abstrakt und irrelevant ist. Weil je jünger du bist, desto wichtiger ist dir, wenn du zumindest ein politisch interessierter Mensch bist, was sind jetzt die Weichenstellungen, die dazu führen, dass das eben auch langfristig sich hier ganz viel zum Besseren verändert. Und diese kurzfristigen Posten mit diesem in 3 Monaten ist dies und in 6 Monaten ist Wahl, passt eben überhaupt nicht zu dieser langfristigen Ausrichtung. Und wenn ich dann jeden Tag eben nur höre, wenn ich die Nachricht höre, ja, jetzt hat er die Rede gehalten, um doch noch gegen den sich durchzusetzen und so, dann ist das Gegenteil von Inhalt. Und ich glaube, das vermürbt Menschen, das macht sie politikverdrossen und es führt dazu, dass sie sagen, komm, denen geht es doch gar nicht darum, unser Land voranzubringen, denen geht es doch nur um die eigene Macht. Und die Grünen haben natürlich gerade einen sehr guten Gegenentwurf geliefert, aus wie kann man gemeinsam mit einer Doppelspitze sich nicht irgendwie zerhacken und dann tritt der eine einen Schritt zurück und der andere einen Schritt nach vorne und dann redet man erstmal sehr stark darüber, was man in diesem Land bewegen will. So, das muss man aber natürlich auch sagen, ist immer leichter aus der Opposition als aus der Regierung, gerade in Corona-Zeiten, wo die Regierung natürlich viel mehr angezählt ist, jetzt Lösungen zu finden und die Opposition sich sozusagen auf den Posten setzen darf, zu kritisieren, was da passiert. Aber generell eine Politik, die wieder mehr menschlicher wird, jetzt mal unabhängig, welche Partei es ist, die wieder klarer sagt, wofür sie steht und es so sagt, dass die Menschen es auch verstehen, ist, glaube ich, eher ein starkes Signal für die Demokratie als so ein Postengeschachere.
Würde ich dir auf jeden Fall so zustimmen und das so unterschreiben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass es dieses, also diese Personalpolitik und dann sind wieder Wahlen und eigentlich müssen wir langfristiger gucken. Gleichzeitig hast du in deinem Buch, in dem Kapitel Politik, auch das angespielt sozusagen oder vorgeschlagen, dass man nur 2 Amtszeiten haben sollte, als Abgeordneter im Bundestag oder vielleicht in anderen Gremien. Erstmal die erste Frage dazu. Also glaubst du, dann können wir uns auch mehr wieder auf die Inhalte fokussieren?
Genau, ich habe tatsächlich im Buch gesagt, dass das Kanzleramt auf 2 Legislaturperioden begrenzt sein soll. Bundestagsabgeordnete, habe ich lange drüber nachgedacht, wird ja auch von vielen gefordert. Da bin ich tatsächlich der Meinung, du musst diesen Politikbetrieb ja erstmal, du musst ja erstmal reinwachsen. Ja, also die erste Legislaturperiode neu im Bundestag stelle ich mir natürlich vor, dass du da auch schon hoffentlich ein bisschen Wirkung entfaltest. Aber in erster Linie bist du da erstmal auch sehr stark in einem neuen System, in welchen Ausschuss gehe ich jetzt, wie organisiert sich so eine Fraktion und so weiter. Und du kommst ja nicht unbedingt in Regierungsverantwortung in deiner ersten Legislatur, vielleicht bist du auch in der Opposition. So, und dann bist du vielleicht auch 2 Legislaturperioden in der Opposition und läufst dich währenddessen warm, gewinnst an Profil, bist mutiger, hältst richtungsweisendere Reden. So, und dann ist fertig. Und dann ist ja wahnsinnig viel Zeit draufgegangen, sich an diesen Betrieb zu gewöhnen und wahnsinnig wenig in diesem Betrieb zu gestalten. Und deswegen bin ich beim Bundestagsabgeordneten so, dass ich sage, da die direkt vom Volk gewählt werden, die stellen sich ja in einem Wahlkreis auf, sind da direkt Mandatskandidat oder kommen über die Liste rein. Und da gibt es natürlich noch so eine gewisse Unmittelbarkeit des Bürgers und der Bürgerin, die Einfluss nehmen können. Beim Kanzler und Kanzlerin, die wird vom Bundestag gewählt. So, das heißt, natürlich hat auch der Bundestag irgendwann mal, ist der von Bürgern gewählt worden, aber da ist es noch ein bisschen mehr Mehrheiten- und Parteisache. Und da glaube ich wiederum, es wird ja niemand Kanzler, der neu im System ist, sondern der oder diejenige hat da schon sehr viel Zeit verbracht. Die kann also sehr schnell Wirkung entfalten. Und dieses, dass du einfach weißt, ich kann ja eigentlich bis in alle Ewigkeit weitermachen, führt nicht zu Erneuerung von Parteien, führt nicht dazu, dass du Nachfolge wirklich ernst meinst. Und da finde ich das System, wie es in Amerika ist, eigentlich ganz gut, weil du einfach weißt, so, jetzt gilt's, jetzt habe ich x Jahre Zeit. Jetzt will ich aber auch richtig was bewegen in dieser Zeit.
Die zweite Frage dazu ist nämlich, wir haben neulich in unserem Podcast auch über Lobbyismus ein bisschen gesprochen. Mhm. Eine von deinen Ideen quasi ist ja auch Politiker in Residence, heißt das so, das Programm sozusagen?
Ja, Politician in Residence, genau.
Genau, wo Menschen aus dem privaten Bereich sozusagen für eine bestimmte Zeit, als sagen wir mal 2 Jahre oder 1 Jahr, als vollwertige Mitarbeiter bei einem Politiker, bei einem Abgeordneten mitarbeiten und so mehr unternehmerischen Geist, einen anderen Input mal sozusagen bekommen. Mhm. Ich glaube, ich finde die Idee super cool, einfach wenn ich mir sozusagen vorstelle, wie diese Verwaltung arbeitet, und es ist ein langsamer Apparat, dass da mal neue Ideen reinkommen, neue Erkenntnisse, die unternehmerischer sind. Mhm. Da frage ich mich aber, ob wir dann nicht vielleicht in ein Szenario geraten, wo wir noch mehr Skandale haben mit irgendwelchen Lobbying-Affären oder Bestechungsaffären oder sonst was?
Also ich glaube, es ist unabdingbar, dass so ein Lobbyismus-Transparenzregister kommt. Ich verstehe nicht, was dagegen sprechen soll. Ja? Weil wir wollen alle eine nicht korrupte, nicht wirtschaftlich beeinflusste Politik. Und auf der anderen Seite ist es gang und gäbe, dass die Politik sich viel Input aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus anderen Bereichen holt. Das ist auch gut und das ist wichtig und richtig. Aber das muss offen sein, weil dann gibt es eben keine Hinterzimmerdeals, dann gibt es keine Maskenaffären, dann gibt es einfach viel mehr Nachvollziehbarkeit. Wer hat mit wem gesprochen? Worum ging's? Was war das Follow-up? So, und insofern ist, glaube ich, so ein Register schon genug, um dann zu sagen, so, und dann ist es aber aus meiner Sicht total sinnvoll, dass wir die Ökosysteme mischen. Dann ist es total sinnvoll, dass wir gegenseitig um Unterstützung bitten oder um die beste Antwort ringen, weil es dann eben nicht mehr im Verdacht steht, hoffentlich kriegt es keiner raus, das machen wir jetzt hier mal so hintenrum und so. Und insofern ist das für mich eigentlich die beste Lösung.
Okay, cool. Hast du aus deinem eigenen sozusagen Buch, was du aufgeschrieben hast, noch so eine politische Idee, wo du unbedingt noch was zu sagen willst? Unsere Zielgruppe sind ja eher Erstwählende. Hast du sowas, was du denen unbedingt noch auf den Weg geben musst, möchtest? Du sagst ja später in dem anderen Kapitel ja auch in Gleichberechtigung auch, dass die junge Generation mehr einbezogen werden muss. Ist dir irgendwas wichtig? Du hast ja selbst auch Kinder.
Also mir ist total wichtig das Wahlrecht ab 16, weil ich einfach glaube, dass wenn eine Gesellschaft immer älter wird und damit man immer länger wählen darf, dann wählt man automatisch Politik für Ältere. Also müssen die Jüngeren früher mitwählen können, damit es ausgeglichener ist. Also das ist das eine. Und das andere ist der sogenannte Better Politics Index. Man weiß ja gar nicht, waren das jetzt gerade 4 gute Jahre für unser Land und für meine Zielgruppe, der 18- bis 25-Jährigen zum Beispiel. Und was ist mir denn eigentlich wichtig? Und dann sage ich mir, es ist wichtig Klimaschutz, Digitalisierung, Arbeitsplätze, also zukünftiger Wohlstand und so. Und dann könnte ich das alles eingeben und dann könnte ich die Gesetze, die in den letzten 4 Jahren gemacht wurden, an diesen Maßstäben langlaufen lassen und sagen, waren das jetzt gute 4 Jahre für das, was mir wichtig ist? Und welche Bereiche haben da besonders reingefüttert und so? Und diese Transparenz gibt es eben nicht. Und damit hat es auch was Abstraktes, wenn wieder ein FÜPOC-2-Gesetz durch den Bundestag jetzt gehen würde, dann weiß ich irgendwie, okay, dann kommt die Frauenquote, ist das jetzt gut, schlecht für Frauen, und was heißt das genau und so. Und wenn das einfach transparenter gemacht würde, dass das für Diversity erstmal ein gutes Gesetz ist und vielleicht für welche Bereiche ist es neutral, Klimaschutz jetzt in diesem Fall, außer wenn jetzt Frauen in Führungspositionen automatisch klimaneutraler sind, dann habe ich einfach viel mehr Transparenz darüber, was gerade in der Politik passiert. Und das finde ich irgendwie einen zweiten guten Gedanken.
Ich finde es auch gut. Das ist also so ein bisschen wie, wo ich mir beim Wahl-O-Mat quasi meine Themen aussuche und sage,
genau.
Da hat es Übereinstimmung gefunden.
Genau. Und statt, das ist im Prinzip so ein Wahl-O-Mat, den du während sie regieren machst, um zu sagen, so, kannst du sogar abgleichen mit, was habt ihr vorher versprochen und was passiert jetzt gerade? Welches Gesetz füttert in das rein, was ihr vorher gesagt habt, was ihr machen würdet? Oder ein Koalitionsvertrag online, wo man einfach in Echtzeit sieht, an folgenden Sachen wird gerade gearbeitet, hier wurde noch nicht begonnen, so ein Ampelsystem. Und dann kann man eben bewusst sich einbringen bei seinem Bundestagsabgeordneten oder im Wahlkreis und sagen, sie haben ja noch gar nicht mit dem Bereich XY begonnen. Wir haben hier schon mal eine Bürgerinitiative gestartet, die ein paar Lösungen erarbeitet. Ist das interessant für Sie? So, und dann gibt es halt viel mehr Durchlässigkeit im System.
Ja, voll spannend. Ist das einfach nur eine Idee, die du in den Raum wirfst und bitte, wenn jemand das machen will, macht mal? Oder ist das auch was, wo du dir vorstellen könntest, das würdest du gerne mal mit aufbauen?
Also ich finde, also ich kann erstens natürlich nicht alles aufbauen, was ich vorschlage. Also zum Beispiel gibt es joinpolitics.org, das ist eine fantastische Initiative, die Menschen von außerhalb der Politik in die Politik bringt. Und dann finde ich das super, dass es das gibt oder ein Querwechsler-Netzwerk. Und dann versuche ich mich da irgendwie zu engagieren oder über die viel zu reden, damit die bekannter werden. Dann gibt es Initiativen wie jetzt eine, die sagt, die von mir im Buch skizzierte Systemadministrator-Allianz, dass also Schulen eigentlich Hilfe brauchen, ihre IT-Infrastruktur zu warten und Passwörter zu managen und so weiter. Das ist doch eigentlich eine super Idee. Und da machen sich jetzt welche auf den Weg, das zu gründen. Und Stay on Board, was ich in meinem Buch skizziere, da habe ich selber ein Initiatorenteam versammelt und wir geben da Gas, dass das Gesetz wird. Also ich glaube, ich muss nicht jede Initiative selber treiben, aber ich versuche immer so den Überblick zu behalten, ob überall sich aber was tut. Und falls nicht, versuche ich die richtigen Menschen anzusprechen, ob sie in dem Bereich vielleicht wirksam werden wollen.
Das passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du so eher so eine verbindende Funktion bei dir selbst siehst.
Genau.
Dann würde ich jetzt noch einmal, da hast du nämlich mir eine super Überleitung schon zweimal gegeben, zu Stay on Board und dem Führungspositionengesetz 2, was ja Anfang 2020 gekommen ist. Mhm. Vielleicht magst du nochmal darüber sprechen, was dich animiert hat, jetzt das zu gründen und was eigentlich eure Forderungen da sind.
Ja. Also was hat uns animiert, als letztes Jahr im März rauskam oder über den Ticker lief, dass Delia Lachance, Gründerin von Westwing, einem Home and Living E-Commerce-Anbieter, der börsennotiert ist, dass sie ihr Mandat niederlegen muss, weil sie gerne eine Babypause nehmen möchte. Und da habe ich dann erst gedacht, das kann ja gar nicht sein, dann scheint sie ja keine Lust mehr zu haben oder so, aber da kann man ja nicht jemanden zwingen, sein Mandat niederzulegen, weil er ein Baby kriegt. Und rausgekommen ist aber, wenn du als Vorstand oder Vorständin nicht haften möchtest, während du eine Zeit lang draußen bist, aus welchem Grund auch immer, das kann auch Krankheit sein, akute Krankheit oder Pflege von Angehörigen, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als niederzulegen und aber nicht automatisch wiederbestellt zu werden. So, und da haben wir gesagt, das passt eigentlich nicht in die Zeit, weil wenn das oben schon so schwierig ist, dann wird es ja niemals unten gang und gäbe werden, dass Männer und Frauen Elternzeit nehmen und sagen, es ist auch mal okay, eine Zeit lang nicht da zu sein. Und dann habe ich also mit Gesellschaftsrechtlern und Arbeitsrechtlern mich zusammengetan, die auf meinen Aufruf, das kann ja wohl nicht sein, reagiert hatten und mit denen eine tolle Arbeitsgruppe gegründet, die ein Eckpunktepapier erstellt hat und konkret eine Ruhepause, also ein automatisches Wiederaufleben, nachdem man rausgeht, fordert, dass man also in Zukunft sagen kann, ich kann anmelden, dass ich für 3 bis 6 Monate rausgehe, während dieser Zeit enthaftet bin, ich lege nieder und automatisch werde ich wieder berufen, wenn ich wiederkomme. Und jeder weiß, die kommt 100% wieder und nicht, die ist jetzt erstmal raus, mal schauen, was da so passiert. So, und dieses Gesetz ist jetzt schon im Gesetzesvorschlag aus dem Bundesjustizministerium gekommen. Da haben wir jetzt auch schon mehrere Runden gedreht, damit da auch ein echter Anspruch drin steht. Dass es also nicht nur ist, ja, kannst du ja mal versuchen, ob das klappt, sondern ich habe einen Anspruch, das zu machen. Dann ist es nämlich automatisch auch entstigmatisiert. Dann bist du also nicht die, die die Hand hebt und sagt, ich würde hier gerne, wäre das eventuell in Ordnung, sondern gemäß Gesetz, stay on board, sage ich jetzt mal, möchte ich jetzt 3 Monate rausgehen und dann ist das klar geregelt. So, und in meiner Hoffnung wird das jetzt in den nächsten Wochen finalisiert und dann geht das in den Bundestag und dann geht das hoffentlich da durch und dann geht es durch den Bundesrat und dann unterschreibt es hoffentlich Herr Steinmeier und dann ist es durch.
Sehr cool. Dann zum FIPO-GG2, das ist ja das Führungspositionengesetz. Da geht es ja aber eigentlich um die Frauenquote. Mhm. Frauenquote, ja, nein, machen wir in Deutschland schon genug dafür? Reicht das, dieses Gesetz, dieses FIPO-GG2, aus?
Also, ob es ausreicht oder nicht, werden wir sehen. Aus meiner Sicht ist es ein erster Baustein, denn wir reden seit Jahrzehnten über die Frauenquote und seit Jahrzehnten kommt sie nicht. Und als ich jünger war, fand ich das jetzt auch nicht so schlimm, weil ich dachte, wir schaffen das auch alleine und so eine Quote, bist du denn dann, so die ganzen Argumente, bist du denn dann wegen deiner Kompetenz da oder weil du einfach nur eine Frau bist und was ist eigentlich auch mit anderen Diversity-Faktoren wie Alter, Herkunft und so weiter. Also geht es wirklich nur um Frau oder Mann. Aber je älter ich werde und jedes Jahr die immer gleichen Studien lese, dass immer noch nicht mehr Frauen in Vorstandsetagen ankommen und da es also offensichtlich hakt, um es mal neutral zu formulieren, denke ich so, was ist denn eigentlich das Risiko, diese Quote jetzt einzuführen? Die kompetenten Frauen, die gibt es eh, die werden wir locker finden. Dann sind sie da, dann stellt man fest, Mensch, das ist ja ein echter Gewinn, seit die hier sind. Und dann stellt man hoffentlich in Zukunft automatisch mehr ein. So, das heißt, es ist für mich so ein trojanisches Pferd, diese Quote aus. Wir schieben jetzt mal dieses Pferd rein. Das ist erstmal nur ein Pferd. Aber wie viele dann da aus dem Bauch rauslaufen, dieses Pferdes, und wie viele es dann in Zukunft werden können, das ist zumindest mal die erste Weichenstellung. Und deswegen wäre ich ein großer Befürworter, dass das jetzt kommt. Und dann ist das aus meiner Sicht zeitgemäß und hilft vielleicht in den Bereichen, wo wir es bisher selber nicht gemacht haben und immer noch sowas wie Zielgröße 0 geschrieben, nach dem Motto, unser Ziel ist es, 0 Frauen im Vorstand zu haben. Das finde ich eher ein Armutszeugnis.
Sehe ich auch so, vor allem das mit der Zielgröße 0. So, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ich wollte aber noch mal einmal fragen. Du hast ja die Haber Digitalwerkstatt gegründet. So wie ich das verstanden habe, ist das ein Ort oder auch das sind Tools, damit vor allem Kinder und Jugendliche mehr digital lernen können. Ist das richtig?
Mhm. Mhm. Total. Also nicht nur mehr digital lernen, sondern eben auch mit digitalen Medien, aber auch mit digitaler Hardware, Robotern, 3D-Druckern und so experimentieren können.
Ich komme aus einem Stadtteil in Hamburg, wo unsere Schulen schon Smartboards hatten, als ich 2013 Abi gemacht habe. Ich weiß aber, dass es in ganz vielen Orten in Deutschland nicht so ist. Und was wir im letzten Jahr jetzt durch die Pandemie gesehen haben, ist das, was du vorhin auch durch den Digitalpakt angesprochen hast, die Digitalisierung vor allem in der Bildung total hinterherhängt. Wenn du morgen Ministerin werden würdest, Was wäre so die erste Sache, die du sagen würdest, das ist das erste Ziel, was wir erreichen müssen? Wie kriegen wir die Digitalisierung in der Bildung irgendwie voran?
Genau, also für Digitalisierung in der Bildung oder für digitalen Unterricht brauchst du erstmal die Infrastruktur. Und deswegen wäre mein erstes Ding, wir haben da 6,5 Milliarden inzwischen in einem Digitalpakt ausgelobt. Das wird zu langsam abgerufen. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, dass wir schnelles Internet, Glasfaser, WLAN, Geräte an den Schulen haben. Und so wenig das der Garant für guten digitalen Unterricht ist, ist es zumindest mal die Voraussetzung. So, darauf würde ich also den ersten Schwerpunkt legen, um das schon mal aus dem Weg zu haben. Weil wir können uns die tollsten Unterrichtskonzepte und den tollsten Hybridunterricht und alles ausdenken, wenn die Bandbreite und die Leitungen so dünn sind wie aktuell und nur 2 Videokonferenzen aus einer Schule parallel stattfinden können und sonst bricht das ganze System zusammen, dann wird das nicht funktionieren. Der zweite Schritt ist, wir müssen in die Lehrerfortbildung investieren und updaten. Es kann nicht nur sein, dass wir uns die Ausbildung angucken, die Studiengänge, sondern wir müssen eben gucken, wie schaffen wir dieses kontinuierliche Weiterbilden. Das ist aber gar nicht nur auf die Lehrer und Lehrerinnen reduziert, das müssen wir in allen Bereichen der Wirtschaft und so gewährleisten. Weil wenn du einmal on the job bist und du bist für gewisse Dinge nicht in deinem Studium ausgebildet worden, dann muss das ja später kommen. Mhm. So, und da eben Online-Kurse, Webinare, Netzwerke zwischen SchulleiterInnen und LehrerInnen ins Leben zu rufen, damit die sich auch gegenseitig besser machen können und helfen können. Das wäre wahrscheinlich 2. Auch wenn das jetzt alles, wenn du auf Bundesebene gerade bist, dann bist du dafür zum Beispiel gar nicht mehr zuständig. Also da kannst du auch beim Digitalpakt ein bisschen Gas geben. Aber auf der Ebene wären schon die Länder zuständig. Und das Dritte wäre wahrscheinlich ein Transformationsprozess an den Schulen unterstützen, aus sich angucken, welche Schritte sind es, die eine Schule durchlaufen muss, um gar nicht nur digital aufgestellt zu sein, sondern eben auch entsprechend was Räumlichkeiten, Unterrichtskonzepte, Curriculum, fächerübergreifendes Lernen und so weiter möglich zu machen. Und den zu zerlegen in Bausteine, klar zu sagen, wo bieten wir welche Hilfe an. Wenn ihr Geräte bestellen wollt, gibt es hier eine Bundeszentrale für digitale Bildung. Da findet ihr jegliche Transparenz darüber, welche Geräte es gibt, wo man die bestellen kann, welche sich für welche Altersklassen eignen. Das Gleiche für Lerninhalte, dass die zertifiziert sind, dass man weiß als Schule, guck mal, diese ganzen Lerninhalte kann ich nutzen. So, und das wäre der dritte Schritt, Transparenz in diesem Bereich Lerninhalte und Schultransformation zu kriegen, damit nicht jede Schule da sich alleine auf den Weg machen muss und da das Rad neu erfinden muss, sondern dass wir da Best Practice haben und voneinander lernen können.
Voll spannend. Also das finde ich auf jeden Fall super, 3 sozusagen Ansätze, so wie du das jetzt gegliedert hast. Ich persönlich war am Anfang des Jahres geschockt, als sie das letzte Faxgerät aus dem Bundestag entfernt haben, aus einem Mitarbeiterbüro. Ich denke nämlich...
Immerhin ist es jetzt weg.
Immerhin ist es weg, aber das hätte auch schon vor 10 Jahren passieren können. Ich glaube nämlich auch, dass wir eine Infrastrukturänderung brauchen, auch im Bundestag, und einfach mehr Digitalisierung überall brauchen.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, bevor wir jetzt unser Interview beenden?
Also ich möchte einfach nur... Erstens aufrufen, dass man wählen geht, dass man nicht denkt, es ist doch egal, die sind doch alle irgendwie nur mit sich selbst beschäftigt, dann lasse ich es doch gleich. Demokratie lebt davon, dass wir dann, wenn wir uns einmischen können, dann, wenn wir ein Recht haben, es auch ausüben. In diesem Fall das Wichtigste, nämlich unsere Vertreter zu wählen, die für uns dann eben Gesetze erlassen, Politik machen, die das Land voranbringen. Also wählen gehen. Und das Zweite ist, ich nehme die heutige Generation der bis 25-Jährigen so viel politisch aktiver im Sinne von voller Ideen, voller Missstände aufdecken, neue Wege gehen wollen wahr, und bewahrt euch dieses idealistische, aber auch dieses wirklich gestalterische. Denn meine Generation war viel zu satt. Wir haben viel zu sehr gedacht, läuft ja alles, müssen wir jetzt ja uns nicht groß engagieren. Und wenn ich sowas wie Fridays for Future sehe, aber eben auch all die Start-Next-Kampagnen und Petitionen und Hashtags, die sich rund um Sachen versammeln, die besser gehen, dann geht mir ein Herz auf und denke, wenn wir so eine Jugend haben, wenn wir so eine aktive und politische Jugend haben, dann hat dieses Land eine großartige Zukunft.
Ich fand das eine super, super schöne Message von Verena am Schluss. Das war unser Interview mit Verena Pauster. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben aber natürlich auch noch Verena unsere zentrale Frage gestellt, die sie uns separat nochmal beantwortet hat. Also nochmal, liebe Verena, was willst du eigentlich?
Was ich wähle, entscheide ich, wenn die Parteien endlich anfangen, über die großen Themen zu sprechen und konkret zu benennen, wie sie umgesetzt werden sollen und wer sie umsetzt. So, und wenn das passiert ist, dann entscheide ich mich und mache mein Kreuz.
Ja, ihr habt gehört, Verena weiß auch noch nicht, was sie wählt, wie viele von euch. Wir hoffen ja aber, dass wir euch ein bisschen unterstützen können und wir hoffen vor allem, dass euch das Zuhören heute genauso viel Spaß gemacht hat, wie mir das Interview Spaß gemacht hat. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder sonst was habt, ihr wisst, wie ihr uns erreicht über Social Media und es gibt außerdem noch viel mehr Infos zu Verena und ihrem Buch in den Shownotes bzw. unter www.waswillstdueigentlich.de/digitalisierung.
Das war
Was willst du eigentlich?
Mit Vic und Toni.
Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.